Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber. Hier ist Esther und wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, haben wir eine neue Reihe gestartet. Immer freitags gibt es jetzt aktuell einen Zusatz-Podcast zu einer Serie oder einem Film, damit ihr pünktlich zum Feierabend wisst, wenn die Woche vorbei ist, was lohnt es sich vielleicht jetzt am Abend, am Wochenende zu streamen. Und da haben wir euch heute einen Filmtipp mitgebracht, der sowohl Horror als auch Abenteuer, als auch Action, als auch Fantasy und Romantik mit einschließt. Also das eigentlich das Rundum-Sorglos-Paket, oder Matthias? Ich habe nämlich Matthias Hopf heute an meine Seite geladen. Hallo, hallo.
Hallo Esther. Ja, ich würde sagen, alle Genres abgedeckt. Da bleibt kein Wunsch offen.
Genau. Die Rede ist von The Gorge. Der ist vor 2 Wochen bei Apple TV Plus gestartet. Und in diesen 2 Wochen ist er jetzt an die Spitze geschossen. Es hat jetzt nämlich gerade die Meldung kam, gestern oder so, er ist jetzt auf Platz 1 der meistgestreamten Apple TV Plus Filme aller Zeiten. Hat sich sogar noch vor The Wolves mit George Clooney und Brad Pitt gesetzt. Und das ist natürlich ein Aushängeschild. Und wir haben ihn natürlich auch schon gleich zum Start gesehen und dachten euch, wir empfehlen ihn euch noch, wenn ihr noch gar nicht so richtig davon gehört habt oder einfach auch wissen wollt, was das ist. Deshalb, Matthias, erzähl doch mal, worum geht's überhaupt in The Gorge? Ich kann es übersetzen, das heißt der Abgrund oder die Schlucht.
Ja, das ist doch schon mal ein gutes Stichwort, also wenn ihr Abgründe und Schlüfte mögt, dann seid ihr hier gut aufgehoben bei dem Film. Nee, es geht um 2 sehr unterschiedliche Figuren. Wir haben ja einmal Miles Teller spielt Levi und Anya Taylor-Joy spielt Drusser. 2 Menschen, die extrem gut mit Scharfschützengewehren umgehen können und die werden jeweils auf einer Seite von diesem Abgrund positioniert, wissen aber gar nicht so richtig, was sie da sollen. Sie wissen nicht unbedingt, wer die andere Person auf der anderen Seite ist. Sie wissen nicht, was ihr Auftrag ist. Wir wissen auch nicht, was da unten in diesem Abgrund lauert, aber schnell wird irgendwie klar, das ist eine Top-Secret-Organisation. Alles wird mit Geheimhaltungsstufe 10 oder so behandelt. Es gibt kryptische Anweisungen, ein festes Regelwerk, kein Kontakt zur Außenwelt. Man muss darauf achten, dass nichts aus diesem Abgrund rausgekrabbelt kommt und lange Zeit weiß man auch gar nicht so richtig, was denn wirklich jetzt da unten los ist. Das lernen wir quasi durch die Perspektive dieser beiden Figuren kennen, aber der größte Reiz ist tatsächlich, wie sich diese beiden Figuren kennenlernen, die nämlich nicht miteinander einfach so reden können. So
denn wir sollten natürlich auch noch dazu sagen, sie stehen eigentlich auf unterschiedlichen Seiten,
genau.
Nicht nur der Schlucht, sondern auch der Welt quasi. Wir haben ihn als US-amerikanischen Sniper und sie ist aus Litauen ursprünglich, aber wird von Russland sozusagen auf den Ostturm positioniert.
Genau, und hat irgendwie so diese Vergangenheit mit dem Vater beim KGB und so weiter. Also irgendwie noch dieses klassische Kalter Kriegsdenken steckt da ein bisschen in diesem Film drin und sie dürfen auch eigentlich gar nicht miteinander kommunizieren und dann an einem Tag ist die Langeweile so groß und sie halten einen Zettel nach oben, wie man das in den größten Liebesfilmen macht, Andrew Lincoln in Tatsächlich Liebe. Das ist ein bisschen weniger problematisch vermutlich als inzwischen bei diesem Film, aber egal, sie lernen sich kennen und dann entsteht tatsächlich irgendwie so, die Funken springen über und ich muss auch sagen, dadurch, dass der Film am 14. Februar auf Apple TV Plus veröffentlicht wurde, es ist ein Valentinstag.
Es hat wirklich einen Grund, dass er am Valentinstag kam. Ja.
Genau, also eigentlich finde ich das extrem charmant, dass wir so diesen Genre-Overload haben und je tiefer wir in den Film reinkommen, wir wollen natürlich nicht so sehr verraten, aber diese ganzen Sci-Fi, Horror, Fantasy-Aspekte, die kommen schon so richtig zum Tragen. Also das ist nicht nur ein Rom-Com, aber ich habe die schönste Dynamik an dem Film war für mich das Kennenlernen der beiden und wie sie dann so mehr oder weniger Hals über Kopf, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Hals über Kopf in dieses Abenteuer stürzen, keine Sekunde haben, drüber nachzudenken, sondern nur wissen, okay, das ist vermutlich der einzige Mensch, der gerade in dieser Welt für mich da ist und deswegen gehe ich so weit wie möglich bis in die tiefsten Gründe dieses Abgrunds, um ihn oder sie zu retten, ja.
Da gehe ich auch ganz klar mit. Also die erste Hälfte, würde ich fast sagen, des Films ist ja von diesem Kennenlernen oder erstmal diese Situation auch der gewidmet, was uns da eigentlich erwartet und den Zweien. Insofern habe ich da auch mitgefiebert und gedacht, yay, so rastet der Film für mich ein. Weil ich habe auch sehr unterschiedliche Meinungen gehört, dass manche meinten, ach, es ist irgendwie zu großer Genre-Mix, wenn da irgendwie gefühlt alles drin ist, was man so haben kann, von Action bis Romantik bis zu Horror. Aber letztendlich habe ich dann für mich auch rausgefunden, wenn ich den für mich als romantische Komödie fast schon lese, dann rastet der so ein, dass ich denke, ja, so ein Film, das ist ideal, ihn so zu sehen. Wenn du vielleicht noch kurz auf die Darstellenden und natürlich auch den Regisseur schaust, da gibt es ja auch ein paar prominente Namen drin.
Tatsächlich einige prominente Namen. Also ich glaube, der Regisseur Scott Derrickson, der sagt bestimmt einigen von euch was, denn der hat schon mindestens einen großen Blockbuster gedreht. Das war damals der erste Doctor Strange-Film mit Benedict Cumberbatch.
Den zweiten hat er auch noch
Hauptrolle.
Gemacht.
Nee, das war Sam Raimi.
Ach so, stimmt, der hat ja übernommen.
Das war tatsächlich, sollte Derrickson zuerst den zweiten drehen und okay, dann, okay, ja, das stimmt, ist einer der Fälle, wo mal ein Marvel-Regisseur irgendwie ausgestiegen ist und ersetzt wurde.
Erst dann lieber zu seinen Horrorwurzeln zurückgekehrt, hat Black Phone gemacht.
Genau, also davor, ich glaube so sein Durchbruchsfilm dürfte ja wahrscheinlich der Exorzismus der Emily Rose gewesen sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er jetzt auch in diesem The Gorge alles entlädt, was sich in ihm angestaut hat. Ja, also es macht ultra viel Spaß, ihm dabei zuzugucken, wie er so ein paar Tropen irgendwie, du könntest das als Genre-Element aus einem anderen Film irgendwie erkennen, das schleust er hier so rein und dann nimmt es doch irgendwie wieder eine unerwartete Wendung, eben dadurch, dass du auch diesen Rom-Com-Rahmen hast, der dem Ganzen von Anfang an so ein Gewicht gibt, dass man immer so herausfinden muss, auch weil der Film größtenteils oder zumindest in seiner ersten Hälfte, wo die beiden nicht direkt miteinander reden können, fast wie ein Stummfilm eigentlich, funktioniert. Und du denkst dir manchmal, steht auf der einen Seite Charlie Chaplin und auf der anderen Seite Buster Keaton und sie winken sich irgendwie so schräg gegenüber und versuchen sich kennenzulernen. Das ist ganz toll. Jemand anderen, den ich noch erwähnen will, ist sogar gleich ein Duo. Trent Reznor und Atticus Ross haben den Soundtrack geschrieben für diesen Film.
Challengers, Komponisten.
Genau. Und natürlich, wenn ihr noch ein Stück weiter zurückgibt, eigentlich seit das Social Network, machen die 1A-Musik, also auch vor allem so Musik, die immer irgendwas Treibendes besitzt. Und das finde ich hier sehr spannend, wenn wir über einen Film reden, der auch seine Figuren immer tiefer in so ein Geheimnis hineintreibt und aber auch irgendwie so diese leicht verspielten Momente ganz gut untermalen kann. Und ja, Anya Taylor-Joy's, Miles Teller, müssen wir den noch groß vorstellen? Sie ist
vielleicht nochmal, ich glaube tatsächlich, in unseren Köpfen sind sie ja schon große Stars, aber ich glaube noch nicht, jeder kann mit den Namen was anfangen, deshalb vielleicht mal kurz nochmal einordnen, woher man sie kennen könnte.
Genau, also wer ein Netflix-Abo hat, hat 100% Queen's Gambit gesehen, das Damen-Gambit, da hat sie die Hauptrolle gespielt. Letztes Jahr war sie als junge Furiosa in dem Mad Max-Prequel zu sehen und natürlich noch tausend andere spannende Dinge gemacht. Ich denke hier gerade zum Beispiel auch an diese M. Night Shyamalan-Filme Split mit James McAvoy und danach Glass ist sie auch nochmal aufgetaucht. Miles Teller hatte in Top Gun Maverick nochmal so einen kleinen Moment, ist bekannt aus der Divergent-Reihe, hat auch schon eine richtig gute Rom-Com-Liebesfilm mitgespielt hier. Shailene Woodley war da an seiner Seite. Was war das nochmal? Das Spectacular Now, glaube ich,
wenn
ich
mich richtig erinnere. Ah ja, doch, habe ich auch gesehen.
Also wenn ihr den euch gesehen habt, den kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Auch ein sehr, sehr gefühlvoller Film. Und der dritte große Name hier, Sigourney Weaver, die man natürlich aus den Alien-Filmen und Avatar-Filmen
Die kommt dann noch so als Nebenstar auch mit rein. Genau, die spielt die Chefin, die ihn an die Schlucht überhaupt erst schickt, weil er muss ja als Soldat da irgendwelchen Befehlen folgen. Mhm. Ich finde es auch schön, wie der Film so ein bisschen mit dem Image der zwei Schauspielenden spielt, weil Miles Teller war jetzt ja erstmal 3 Jahre weg vom Fenster, der hat eine Schauspielpause eingelegt gehabt seit The Offer und Top Gun Maverick. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ist jetzt zum ersten Mal wieder in einem Film zu sehen.
Ich wusste nicht, dass das eine bewusste Entscheidung war. Ich erinnere mich noch hier an diesen Spider-Head, der bei Netflix irgendwann kam.
Ja,
ist
der
das
ist auch schon
3 Jahre her schon wieder? Wahnsinn. Okay.
Jedenfalls finde ich schön, dass der Film auch aufgreift. Zum Beispiel Whiplash war ja auch so eine Breakout-Rolle für Miles Teller. Und dann darf er auch Schlagzeug spielen hier auf seinem Wachposten. Und
sie hat ein Schachbrett.
Genau, darf sie Schach spielen, weil sie ja im Damengambit auch sehr groß geworden ist. Also dachte ich, da ist auch so ein Augenzwinker, das ist so ein bisschen, wir sind uns der Biografie der Stars bewusst mit drin. Das ist ganz schön verarbeitet.
Das ist tatsächlich eine sehr schöne Beobachtung und trägt auch irgendwie so zu diesem generell verspielten Tonfall des Films bei. Und trotzdem lasst euch davon nicht abschrecken, wenn der in diese Action-Horror-Momente rüberwechselt, dann ist der auch super packend und einfach. Also ich dachte manchmal, er ist so wie diese Passage in King Kong, wenn sie das erste Mal auf Skull Island landen in dem Peter Jackson-Film und dann gibt's ja so ein paar Momente, wo einfach eins nach dem anderen passiert. Dann sind da diese Kreaturen und da diese Kreaturen und dann muss man da diesen Graben überwinden und hier das und das und so. Und das ist wirklich so und so. Auch irgendwo ein purer Abenteuerfilm.
Schon, finde ich eigentlich einen guten Vergleich auch mit King Kong, auch wenn es vielleicht nicht so naheliegend ist auf den ersten Blick, aber dieses reingeworfen werden in eine unbekannte Welt, die man nicht kennt, denn ihr könnt euch vielleicht schon denken, wenn der Film The Gorge heißt, werden sie nicht die ganze Zeit oben am Rand des Abgrunds bleiben, sondern vielleicht auch mal runtergehen, mal gucken. Und deswegen ist King Kong ganz schön. Ich musste zwischendurch witzigerweise so ein bisschen bei diesem, ich nenne es mal Monster-Design, auch an The Last of Us denken. Einfach so, weil das so eine sehr eigene Gestaltung der Bedrohung ist, die uns da erwartet. Ich habe mich ein bisschen belesen. Die ist offenbar von dem polnischen Künstler Sladislav Beskinski inspiriert, der auch so abgründige, höllische irgendwie Illustrationen hervorgebracht hat. Deshalb fand ich das dann doch ganz schön, das da mit reinzukommen. Und vielleicht finden auch manche von euch noch eine Ähnlichkeit zu dem Amazon-Film Elevation, an den sich garantiert niemand erinnert, mit Anthony Mackie. Der hatte auch so ein Kind.
Der nicht erst vor ein paar Tagen.
Monster. Ja, der ist noch nicht so alt, aber ich glaube, eher untergegangen. Eher untergegangen als The Gorge. Genau. Also ich höre so ein bisschen heraus, wir würden empfehlen, euch den anzugucken.
Ja,
das,
definitiv.
Ist das so bei dir?
Von mir definitiv zwei Daumen nach oben. Ich muss auch sagen, der hat mich ein bisschen überrascht, weil ich bin jetzt nicht der große Scott Derrickson-Anhänger oder habe drauf gewartet, dass er jetzt da seinen Freifahrtschein irgendwie mit diesem Film einlöst. Aber es wirkt schon irgendwie, Apple hat gesagt, hier, nimm mal das als Budget, was auch immer, und tob dich ein bisschen aus. Und das Austoben, das macht so viel Laune. 127 Minuten ist er lang, er fühlt sich definitiv nicht so an, sondern das sind knackige 100 Minuten in meinem Zeitempfinden gewesen. Ja, schaut den auf alle Fälle
ja,
an.
Ja, von mir auch. Also gerade mit dem, also ich würde es auch vor allem als Romantikfilm tatsächlich empfehlen, weil halt man hat diese Romeo und Julia-Beziehung von verbotene Seiten, die irgendwie zusammenkommen, die perfekten Sniper, die dann etwas unbeholfen vielleicht auch in der menschlichen Annäherung sind. Und deswegen habe ich dann auch später noch, wenn dann es noch actionreicher wird, viel mehr mitgefiebert, weil ich ja wusste, ich habe jetzt meine Herzen an diese vielleicht Paarbeziehungen gehängt, was werden sie es schaffen oder nicht. Und deswegen würde ich tatsächlich auch sagen, es lohnt sich für viele, sehr viele Zielgruppen, sich den auch anzugucken, für viele, viele Leute. Also wenn ihr zum Beispiel, weiß ich nicht, als Paar noch was sucht, dann ist da eigentlich für allen was drin, alle was drin. Wahrscheinlich deshalb auch an Valentinstag, wenn wir da nochmal zurückkommen, veröffentlicht. Genau, also Unterhaltung am Abgrund. Von uns eine dicke Empfehlung. Und vielleicht probiert das ja am Wochenende mal aus. Bei Apple TV Plus ab sofort zu streamen. Schon viele Leute haben es vor euch getan, wie der Erfolg des Films zeigt. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ein schönes Wochenende und streamt was Schönes.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.